Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Der Bedienitus des pfeift.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich bin sehr gerne nach Salzburg wieder gekommen, vor allem als ich gehört habe, dass die Anfragen der Organisation Aufbruch ist, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass in der heutigen Zeit, in der krisenhaften Entwicklung, die wir in Europa durchleben, diese Wahlen am 15. Oktober hier in Österreich sind ja nur ein Ausdruck von einem Prozess, der in ganz vielen Städten, ganz vielen Ländern Europas stattfindet. Und ich denke, in einer solchen Situation ist es wichtig, dass sich linke Kräfte über politische Gräben hinweg zusammenschließen und zusammen einstehen gegen die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft. Hört ihr mich gut? Ja, sehr gut. Noch näher, ich soll es beißen. Okay. Ich habe eine Frage, wer von euch war denn im August letzten Jahres schon auf der Veranstaltung? 2, 3, 4. Ah, das ist sehr gut. Also ich habe, genau, das ist gut, weil dann werde ich noch ein paar Sachen zusätzlich erzählen, die fürs Verständnis wichtig sind. Wenn jetzt alle schon letztes Mal da gewesen wären, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht, weil sonst wäre es Wiederholung. Jetzt ist es nur für 4 Leute Wiederholung, also es passt ganz gut. Ja, mein Vortrag wird 3 Teile haben. Der erste, beziehungsweise ein Teil wird daraus bestehen, dass ich euch erzähle, was es mit diesem Präsidialsystem auf sich hat und wie dieses dazugehörige Verfassungsreferendum vom 16. April abgelaufen ist. Ein anderer Teil beschäftigt sich mit dem Militärputschversuch vom 15. Juli 2016, letzten Jahres. Und ein dritter Teil beschäftigt sich mit etwas, das ich den zivilen Putsch der AKP nenne, der bereits seit dem Sommer 2015 in diesem Land stattfindet. Ich werde ungefähr 50 bis 60 Minuten reden, also es ist nicht ganz kurz, aber ich habe euch viele Bilder mitgebracht, das heißt, ihr werdet auch immer was anzuschauen haben. Wenn ihr Fragen habt oder was nicht versteht, dann unterbrecht mich einfach, dann erkläre ich das. Ich werde auf das Präsidialsystem und das dazugehörige Verfassungsreferendum am Schluss erst eingehen, weil das sozusagen ein Ergebnis eines Prozesses ist und diesen Prozess will ich euch von Anfang an präsentieren. Ja, wie sieht es in der Türkei derzeit aus? In der Türkei sitzen momentan mindestens 160 Journalisten im Gefängnis. Ich denke, diese Person kennt ihr alle. Deniz Yücel sitzt seit mehr als 3 Monaten in einem türkischen Gefängnis. Eher nicht so präsent in unseren österreichischen und deutschen Medien ist, dass täglich neue Journalisten festgenommen worden, zum Beispiel hier Meşale Tolu. Sie ist deutsche Staatsbürgerin, ist seit dem 30. April festgenommen, hat für ein kleines Radio in Istanbul gearbeitet und befindet sich jetzt seit 3 Wochen im Gefängnis. Besonders dramatisch bei ihr, sie hat einen 2-jährigen Sohn und ihr Mann, also ihr Ehemann, wurde bereits Anfang April festgenommen. Das heißt, das Kind ist momentan ohne Eltern. Ich habe heute die Nachricht gelesen, dass das Kind ins Gefängnis gebracht wurde, in dem Sinne, dass es bei der Mutter sein kann. Es gibt heute auch gelesen, mittlerweile 600 Kinder, die in türkischen Gefängnissen bei ihren Eltern sind, weil ihre Eltern beide im Knast sitzen. Diesen Herr werdet ihr wahrscheinlich auch nicht kennen. Das ist ein bekannterer Fotojournalist, Franzose namens Mathias Depardon. Er sitzt seit dem 8. Mai in der Nähe von Mardin im Gefängnis, weil er Fotos von Hassan Cave, so einer historischen Ausgrabungsstätte, gemacht hat. Sitzt in Einzelhaft unter sehr schwierigen Bedingungen. Auch von diesen werdet ihr wahrscheinlich nichts gehört haben. Wenn man aber über inhaftierte Journalisten spricht, muss man vor allem über kurdische Journalisten sprechen, weil sie sitzen nicht nur seit dem 15. Juli im Gefängnis, seit dem Putschversuch, sondern eigentlich schon seit Jahren. Hier ist eines der letzten Beispiele. Fahrettin Kılıç wurde vor 4 Wochen inhaftiert, ist aus Adana und hat dort für Dihaber, eine kurdische Nachrichtenagentur, gearbeitet. Noch ein Bild, das spezifisch für die Situation ist, ist dieses, finde ich. Ihr seht dort in der Mitte sitzend mit den zusammengeschlagenen Händen in der Mitte Idris Baluken. Es ist ein HDP-Abgeordneter, Mitglied des Parlaments, war dort auch Fraktionssprecher der dortigen HDP-Fraktion, ist Anfang November letzten Jahres festgenommen worden, kam dann Anfang Februar frei. Das war genau die Zeit, wo die Bundeskanzlerin Merkel auf Stippvisite mal wieder in Ankara war, hat sich dann mit ihm getroffen. Ihr seht sie hier auch vorne im Bild. Nach dem Treffen, einige wenige Tage später, ich glaube 2, 3 Tage später, wurde er wieder festgenommen und sitzt jetzt wieder seit mehr als 2 Monaten im Gefängnis. Und hier noch ein aktuelles Bild vom Sonntag. Seit diesem Sonntag ist der Staatspräsident Erdogan mittlerweile auch wieder AKP-Vorsitzender. Wieso er es einige Zeit lang nicht war, werde ich euch gleich erklären. Ja, ich will jetzt einsteigen beim Putschversuch vom 15. Juli 2016. Den Ablauf des Putsches hatte ich letztes Mal, als ich hier war, relativ ausführlich gemacht. Das werde ich nicht machen. Das kann man sich mittlerweile weitestgehend auf Wikipedia nachlesen. Klar ist, der Putsch ist gescheitert. Er ist gescheitert, weil er dilettantisch und überstürzt geplant war. Es so Stellen wie zum Beispiel hier der türkische Geheimdienst MIT, den ihr vielleicht auch mittlerweile aus den Diskussionen hier im deutschsprachigen Ausland kennt, wussten im Vorfeld des Putsches Bescheid und hat die Situation genutzt, die Putschisten ins offene Messer rennen zu lassen, um daraufhin den Staat zu 100% übernehmen zu können. Ja, wir warnen die Putschisten bis heute, ich habe das damals im August auch schon gesagt, bis heute ist es nicht, hat sich nichts geändert, bis heute ist eigentlich unklar, wer wirklich hinter dem Putsch stand. AKP und Erdogan waren sich sehr schnell einig, dass es dieser Herr ist. Fethullah Gülen, ein Kopf einer islamischen Sekte namens Gülen-Bewegung, beziehungsweise sie nennen sich selbst Hizmet-Bewegung, also Bewegung des Dienstes, die eine sehr, sehr starke Rolle in den staatlichen Strukturen gespielt hat, aber auch generell in der Gesellschaft gespielt hat. Was die Gülen-Bewegung genau ist, würde ich gerne aus Zeitgründen auslassen, aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, fragt mich einfach in der Diskussionsrunde. Wichtig, was ihr wissen müsst, ist, dass bis 2013 die Gülen-Bewegung zusammen mit der AKP aufs Engste verbandelt waren. Das waren ganz enge Bündnispartner. Und 2013 haben sie sich aus diversen Gründen, die ich gerne in der Diskussion auch aufdrösel, haben sie sich zerstritten und sind dann zu Todfeinden geworden. Fethullah Gülen lebt seit 1999 in Pennsylvania in einer riesigen Villa auf Gutheißen auch der USA und hat in einem gewissen Sinne auch immer die westlichen Interessen innerhalb der türkischen Regierung mitvertreten, seine Leute auf jeden Fall. Ja, mittlerweile gibt es von verschiedensten Stellen Äußerungen, und zwar vom britischen Parlament zum Beispiel, vom Chef des deutschen Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl, vom Auslandsgeheimdienst der Europäischen Union, und all diese Stellen schätzen ein, Zitat, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass der in den USA im Exil lebende Prediger Gülen eine Rolle bei dem Putschversuch gespielt habe. Und diese ganzen Erklärungen kommen zu einem Schluss, den auch schon linke und kritische Analysten in den Monaten nach dem Putsch gezogen hatten, und zwar, dass der Putschversuch getragen worden ist von einer Art Zweckbündnis zwischen Gülen-Leuten, zwischen Kemalisten, die in der türkischen Armee traditionell stark waren, ganz einfachen Karrieristen und generellen Gegnern der AKP, die man nicht so wirklich zuordnen kann. Hier seht ihr mal die Villa, in der er lebt. Man muss sich bei diesen ganzen Erklärungen, die auch, ich verfolge die deutsche Berichterstattung zu diesem Fall, zu Gülen, relativ intensiv, und es kommt einem etwas so vor, dass irgendwie hier auch eine gewisse Weste reingewaschen werden soll. Denn, wie ich gesagt habe, war Gülen immer auch, oder seine Leute immer auch, immer eine Art verlängerter Arm des Westens. Nicht umsonst ist er seit fast 20 Jahren jetzt in den USA, ohne behelligt zu werden. Was mir wichtig ist, dass man nicht vergisst, oder beziehungsweise nie vergisst, dass die Gülen-Bewegung, wo sie noch im Bündnis mit der AKP war, bei allen Verbrechen, bei aller Repression gegen Aleviten, Kurden, Linke, immer ganz vorne mit dabei gewesen ist. Ich will euch nur ein Beispiel nennen. Hier, dieses Foto ist exemplarisch für die sogenannten KJK-Prozesse. 2009 gestartet gegen tausende, vor allem kurdische Politiker, linke Politiker und auch einfache kurdische Aktivisten. Diese saßen jahrelang im Gefängnis ohne Anklage. Teilweise haben sich die Prozesse einfach nur hingezogen, wurden immer wieder verschoben. Es gab jetzt im März diesen Jahres, also 9 Jahre nach Prozessbeginn, ein Urteil im Hauptverfahren gegen ca. 100 der Hauptangeklagten. Und das Urteil lautet 1109 Jahre Haft für diese 100 Personen. Interessant ist, dass man weiß, man muss wissen, wieso ich das mit der Gülen-Bewegung in Verbindung bringe. Die Staatsanwälte und die Richter, die diese Prozesse 2009 angestrengt haben, kamen maßgeblich aus dem Gülen-Umfeld. Und das Besondere, und es das zeigt, dass AKP und Gülen sich im Hass auf alles Kurdische und Linke immer einig sind, das Besondere ist, dass die ganzen Staatsanwälte, die diese Prozesse eingeleitet haben und auch ein Teil der Richter, mittlerweile selbst im Gefängnis sitzen, weil sie angeblich oder echt Gülen-Sektenmitglieder gewesen sein soll. Und diese Prozesse gegen die Kurden wurden aber von der AKP eingesetzten Staatsanwälten weiter fortgeführt, beziehungsweise haben die Staatsanwälte jetzt Einspruch gegen diese 1109 Jahre Haft eingelegt, und zwar mit der Begründung, das Strafmaß ist zu niedrig und es muss zu einer Neuverhandlung kommen und es muss ein höheres Strafmaß für diese kurdischen Politiker rausgeholt werden. Ein weiteres Beispiel, für das man nicht vergessen sollte: Zaman war die größte türkische Tageszeitung, ist im März letzten Jahres aufgekauft worden und dann geschlossen worden von der Regierung und dann von der AKP-nahen Medienholding. 2011, als zwischen AKP und Gülen alles noch Friede, Freude, Eierkuchen war, wurden zum ganz kritische Journalisten auch festgenommen, zum Beispiel Ahmet Çık, der jetzt wieder im Gefängnis sitzt, aber er wurde 2011 auch schon mal festgenommen, und dann hat die Zeitung von Gülen, die Gülen nahe war, getitelt, um diese Journalisten zu diskreditieren. Hier steht: Soll das etwa Journalismus sein, was diese an diesen Tagen inhaftierten Journalisten gemacht haben, um sie zu diskreditieren und zu rechtfertigen, warum sie festgenommen werden. Ja, das will ich nur, dass ihr nicht denkt, dass die Gülen-Bewegung eine harmlose, auf Menschenrechte bedachte Bewegung ist, weil sie auch in München zum Beispiel immer noch so hofiert werden, unter anderem vom Bürgermeister früher und so weiter. Nun gut, was wir immer noch nicht wissen, bis heute nicht, ist, wer die ranghöchsten Planer des Putsches waren. Wir wissen nicht, wer die zivilen Anführer hätten gewesen sein sollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch maßgebliche politische Teile der AKP in die Putschpläne involviert waren. Schätzungen gehen bis zu 90 Abgeordneten der AKP aus, die von diesen Putschplänen Bescheid wussten. Auch der Westen muss von diesen Putschplänen Bescheid gewusst haben und mindestens wohlwollend oder nichtstun zugeschaut haben. Wenn man bedenkt, dass alle türkischen NATO-Soldaten, die in NATO-Basen in Europa eingesetzt waren, entweder abberufen, in die Türkei zurückgerufen worden sind und dort dann inhaftiert wurden, oder sich dem Abrufungsbefehl verweigert haben und dann zum Beispiel in Deutschland mehr als 100 Soldaten derzeit Asyl beantragt haben und es auch zum großen Teil erhalten haben. Ich habe jetzt immer relativ neutral vom Putsch gesprochen. Ich würde nur noch mal festhalten, dass man als Gewerkschaftler, als Linker oder ich als Kommunist natürlich immer eine Ablehnung oder eine negative Haltung zu solchen Militärputschen ein muss. Man darf da nicht mit geheimlicher Sympathie drauf schauen, denn vor allem in der Türkei haben sich Putsche, es gab 1960 einen, 1971 einen, 1980 einen, 1997 einen und zuletzt jetzt eben 2016. Und die Putsche haben sich durchgehend immer gegen alles Linke und vor allem auch gegen alles Kurdische, vor allem 1980, gewendet. Ja, wie nutzt die AKP diesen Putschversuch nun für sich aus? Wie transformiert sie den türkischen Staat gerade? Analytisch würde ich das teilen in zwei Wellen der Repression. Die erste Welle direkt nach dem 15. Juli hat sich vor allem gegen interne Gegner gewendet, also gegen Gülen-Netzwerke und das Militär. Der Staatsumbau ist sehr schnell vorangeschritten. Ihr seht hier relativ aktuelle Zahlen, die werden nur einmal im Monat aktualisiert von einer türkischen Nachrichtenseite namens Turkey Purge, hier vom 1. Mai. Bisher sind ca. 140.000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen oder suspendiert worden. Mehr als 100.000 saßen zeitweise in Untersuchungshaft und 50.000 sitzen immer noch wegen echten oder gefakten Putschvorwürfen in Haft. Vielleicht, und das will ich jetzt hier erwähnen, auch wenn es dort in diesem Fall Linke getroffen hat, vielleicht kennt ihr diese beiden, das ist mir sehr wichtig, sie zu erwähnen. Das ist Nuriye Gülmen, eine Wissenschaftlerin aus Ankara, und rechts neben ihr sitzt Cemih Özakça, ein Lehrer. Die beiden gehören auch zu diesen mehr als 140.000 Entlassenen und sind seit 76 Tagen im Hungerstreik in Ankara, um ihre Arbeit wieder zu erhalten. Die einzige Forderung ist, wir wollen wieder an unsere Arbeitsplätze zurück. Sie sind dutzende Male bereits festgenommen worden, wurden vorgestern Nacht wieder festgenommen und sind meines Wissens nach heute dauerhaft inhaftiert worden, obwohl sie im Hungerstreik sind. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Absetzungen und Entlassungen nehmen ziemliche wirre Zustände an. Nach dem Putschversuch wurden tausende Richter und Staatsanwälte entlassen und zum großen Teil auch inhaftiert. Es wurden neue Staatsanwälte und Richter eingesetzt und jetzt, vor 4 Wochen, gab es wieder ein neues Gesetzesdekret, das festgelegt hat, dass von diesen damals neu Eingesetzten wieder Leute festgenommen und entlassen werden. Also es ist wirklich eine Spirale, deren Logik nur sehr schwer nachvollziehbar ist. Ein weiterer Aspekt dieses Umbaus des türkischen Staates ist das Militär. Ich weiß nicht, ob ich im August letzten Jahres schon darüber geredet habe. Ich habe es damals in meinen Vorträgen immer als Entmachtung des Militärs bezeichnet. Und zwar war das Militär bis zum Putschversuch eine sehr einzigartige Institution innerhalb der NATO-Staaten. Und zwar war es nur das Militär, das sich selbst kontrolliert hat. Es bestand keine parlamentarische Kontrolle in irgendeiner Art und Form. Und dies wurde geändert. Im August, September gab es Reformen, die sozusagen das Militär unter Kontrolle der Ministerien und vor allem unter Kontrolle des Staatspräsidenten gestellt haben. Deshalb habe ich damals von einer Entmachtung des Militärs gesprochen. Spätestens seit dem 16. April, seitdem Erdogan Staatspräsident und auch Regierungspräsident ist, muss man eigentlich von einer Ummachtung innerhalb des Militärs sprechen, weil nun die komplette Befehlsgewalt in der Hand des Staatspräsidenten liegt und es weite Teile innerhalb des türkischen Militärs gibt, die sehr stark pro Erdogan sind und fast schon ihm ergeben sind, ist das richtige Wort. Hier zum Beispiel ein etwas älteres Bild aus einer kurdischen Stadt, wo 2 Spezialeinheiten des Militärs, nachdem sie die Stadt zerstört haben, an die Wand schreiben: Wir lieben dich, großer Mann, Recep Tayyip Erdogan. Ja, man kann festhalten, dass nach dem Putschversuch die AKP ihre Macht gegenüber Gülen und dem Militär endgültig konsolidieren konnte und dann zu einer zweiten Welle der Repression geschritten ist. Und zwar seit Anfang September, auch schon teilweise Ende August, richtet sich die Konzentration staatlicher Verfolgung vor allem gegen alles Demokratische, Alevitische, Linke und Kurdische in der türkischen Gesellschaft. Und bevor ich euch diese zweite Welle der Repression ein bisschen näher bringen will, will ich noch einen Schritt zurück machen, und zwar in den Sommer 2015, um das Ganze auch einordnen zu können. Denn schon seitdem findet in der Türkei etwas statt, das ich als den zivilen Putsch der AKP und Erdogans bezeichne. Was meine ich damit genau? Vielleicht erinnert ihr euch, dass im Juni 2015, 7. Juni 2015, die ersten Parlamentswahlen stattgefunden haben. Ein linkes Bündnis, ein linker Zusammenschluss, so wie ihr es jetzt hier versucht in Österreich, aber in der Türkei unter dem Mantel der HDP, der Demokratischen Partei der Völker, hat das erste Mal seit 1980 die antidemokratische 10%-Hürde, die für das türkische Parlament gilt, übersprungen, hat 13% der Stimmen bekommen und viele Abgeordnetenmandate errungen und dadurch auch bewirkt, dass die AKP die absolute Mehrheit im Parlament verfehlt und eigentlich eine Koalitionsregierung eingehen muss. Schon in den Wochen davor, April, Mai, das war noch so das Ende des Friedensprozesses, da komme ich gleich nochmal drauf, hat die AKP darüber nachgedacht, wie sie verhindern kann, dass sie die Regierungsmacht abgeben bzw. teilen muss. Und sie entwickelt ein Konzept, das darauf basiert, dass nur zugespitzte Krisen und eine gezielte gesellschaftliche Polarisierung ihr die Macht zur alleinigen Regierungsführung geben würde. Und seit Juni, begonnen eigentlich seit dem 5. Juni bei einem Bombenanschlag in Diyarbakir, seitdem ist der Alltag in der Türkei und vor allem in Nordkurdistan dominiert von Gewalt, Verfolgung und Inhaftierung. Im Juli 2015 bombardiert die türkische Luftwaffe die Kandilgebirge, das ist eine der Hauptquartiere der PKK und bricht damit den seit 2,5 Jahren damals anhaltenden Waffenstillstand mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Und dieser Beginn des dann aufflammenden Krieges des türkischen Staates gegen die Kurden, dieser Krieg muss im Kontext dieser gezielten Strategie der radikalen Polarisierung der Gesellschaft in der Türkei seitens der AKP betrachtet werden. Was meine ich mit Polarisierung? Dass die türkische Mehrheitsgesellschaft im Krieg vereint hinter ihrem Staat, hinter ihrer Regierung steht und alles, was nicht dahinter steht, ganz einfach zum Feind erklärt werden kann. Alles Kurdische, Demokratische, Linke, alles Nicht-Nationalistische, alles, was nicht in die Identität der türkischen Mehrheitsgesellschaft passt. Und das, was ich als zivilen Putsch bezeichne, ist in Nordkurdistan immer auch ein militärischer, gewaltvoller Putsch gewesen. Es kommt in Kurdistan zu Ausgangssperren, es kommt zu Kriegen gegen ganze Städte. Ich hatte letztes Mal im August schon einige Bilder dieser zerstörten Städte gezeigt. Das war ja damals noch ganz frisch. Ich zeige euch einige aktualisierte, in Anführungsstrichen, Bildern. Ja, genau, hier seht ihr noch den Bombenanschlag, aber das muss ich jetzt nicht zeigen, das ist zu schlimm. Hier zum Beispiel Nusaybin, eine Stadt, die an der Grenze zu Syrien liegt, beziehungsweise zu Rojava, zu Westkurdistan, zu großen Teilen von der türkischen Armee zerstört. Das ist nicht Syrien, sondern es ist eine türkische Stadt, eine NATO-Armee, die nach dem in Anführungsstrichen Sieg über ihre Bevölkerung auch noch so Siegerposen-Fotos macht, indem sie hier sich aufstellen und überall türkische Fahnen hinhängen, um zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Hier seht ihr ein weiteres Bild. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Diyarbakir war, die inoffizielle kurdische Hauptstadt. Das ist die Altstadt, die ihr dort seht. Und diese Altstadt ist zu einem Drittel komplett zerstört. Also ihr seht es hier an diesem Satellitenbild recht gut, existiert nicht mehr. Heute habe ich in den Nachrichten gelesen, dass die selbst die letzten Häuser, also diese hier und die hier, auch abgerissen werden, gerade um Platz zu machen für, in Anführungsstrichen, schöne, neue, tolle Stadtentwicklungsprojekte. Stichwort Gentrifizierung gibt es dort nämlich auch sehr stark. Hier seht ihr die Altstadt, die frühere Altstadt von Schirnak. Schirnak hatte, glaube ich, 70.000 Einwohner. Das war eine der zentralen Einkaufsstraßen gewesen. Existiert nicht mehr. Und diese Woche ist ein Bild des stellvertretenden türkischen Gouverneurs von Schirnak auf den sozialen Medien aufgetaucht, wo er in Matrix-Stil in einem ausgebrannten, zerbombten Haus positioniert. Er hat dazu keinen Kommentar gepostet, aber ich finde, dieser Stil an sich schon spricht für die Mentalität der türkischen Beamten und Soldaten in diesem Gebiet. Am 1. November 2015 kommt es zu Neuwahlen. Die AKP hat nie versucht, eine Koalitionsregierung zu bilden, sondern hat mit dieser Eskalation versucht, die Wahlen zu gewinnen, und sie ist erfolgreich. Sie erhält 49,5% der Stimmen und damit kann sie alleine die Regierung stellen. Die HDP verliert Stimmen, kommt aber trotzdem auch noch rein. Ja, ein weiterer Schritt des zivilen Putsches der AKP war am 20. Mai 2016, also jetzt genau vor einem Jahr, die potenzielle Aufhebungsmöglichkeit der Immunität von Parlamentsabgeordneten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt damals schon und auch heute erst recht gegen einen Großteil der damaligen Abgeordneten. Es hat sich Ende März hat sich ein Journalist die Mühe gemacht, mal die Strafverfahren und die geforderten Strafmaße zusammenzuzählen. Es laufen, das will ich euch mal kurz nur, um euch dieses Ausmaß deutlich zu machen. Es laufen 510 Ermittlungsverfahren gegen 55 der 59 HDP-Abgeordneten. Das geforderte Strafmaß ergibt zusammengerechnet 18 mal lebenslänglich plus 3.126 Jahre Haft für diese Abgeordneten. Alleine gegen Selahattin Demirtas, den inhaftierten Co-Vorsitzenden der HDP, wird zweimal lebenslänglich plus 486 Jahre Haft gefordert. Gegen Figen Yüksekdağ, auch inhaftiert, war bis Samstag die auch Co-Vorsitzende der HDP, wird nur einmal, in Anführungsstrichen, lebenslänglich gefordert und plus 192 Jahre Haft. Hinzu kommt im letzten Jahr, vor allem im Sommer, die Absetzung und Inhaftierung von gewählten kurdischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. 2014 haben Kommunalwahlen stattgefunden. 103 Gemeinden, Kleinstädte und Städte wurden damals von der kurdischen Bewegung in Wahlen mit übergroßer Mehrheit gewonnen. Von diesen 103 Bürgermeistern sind derzeit 90 im Gefängnis. Seit Mitte September, und jetzt kommen wir wieder zur zweiten Welle der Repression, seit Mitte September werden diese gewählten Bürgermeister nicht nur abgesetzt und inhaftiert, sondern durch Statthalter aus Ankara, also durch Bürokraten, wie ihr ihn hier seht, ersetzt und zum Bürgermeister ernannt, ohne Wahlen. Und diese zweite Welle der Verfolgung gegen alles kritische kurdische Linke ist sozusagen ein Ausfluss der eh schon davor anhaltenden Welle der Verfolgung gegen vor allem alles Kurdische. Und diese Verfolgung geht jeden Tag mit aller Macht weiter. Nur ein Beispiel. Im September, ich weiß nicht, im August hat Image noch ausgestrahlt, als ich hier war. Das war meine Hauptquelle damals. Im September wurde es verboten. Image ist einer der größten türkisch-kurdischen Nachrichtensender in der Türkei gewesen, war laut Umfragen der zweitmeist gesehenste Sender, wurde verboten. Hier seht ihr, wie die Polizei die Redaktion stürmt. Anfang November werden zwei weitere Bürgermeister festgenommen und die will ich besonders erwähnen, weil sie die Bürgermeister waren von Diyarbakır, dieser Stadt, die ich euch vorhin gezeigt habe. Hier Gülten Kışanak rechts und Fırat Anlı links sind seit Anfang November inhaftiert und abgesetzt worden, abgesetzt in einer Stadt mit 1,6 Millionen Einwohnern. Dort regiert seit November auch ein Statthalter und löscht derzeit alle Errungenschaften, die in den letzten 10 Jahren Regierungszeit dort von den Linken aufgebaut worden ist, gnadenlos aus. Alle Theater werden geschlossen, alle Kindereinrichtungen werden geschlossen, alle kurdische Sprachinstitute werden geschlossen, etc. pp. Auch Anfang November, in der Nacht von den 4. auf den 5. November, beginnt die Festnahmewelle gegen Abgeordnete der HDP. Derzeit sind 10 der 59 Abgeordneten inhaftiert. Zum Beispiel, ich zeige euch diese Bilder, weil man die auch nicht so oft sieht. Das ist rechts ist Selahattin Demirtas, der Co-Vorsitzende der HDP, und links Abdullah Zeydan, auch ein HDP-Abgeordneter. Ich zeige euch dieses Foto, weil es das einzige ist, das sie im Gefängnis im Hofgang zeigt und auch irgendwie deutlich macht, dass Lachen oder Lächeln auch ein Akt des Widerstandes sein kann. Inhaftiert ist zum Beispiel auch Figen Yüksek da, bis Samstag Co-Vorsitzende der HDP, Çağlar Demirel, Abgeordnete der HDP, und hier wieder Gülten Kışanak, die Bürgermeisterin von Diyarbakır. Die sitzen alle meistens im gleichen Gefängnis. Dieses Foto ist auch aus dem Gefängnis aufgenommen vor, ich glaube, es war Anfang April. Nur eine kleine Information, hier Figen Yüksek da hat ja eigentlich ein Abgeordnetenmandat und ist Co-Vorsitzende gewesen. Ihr wurde das Abgeordnetenmandat per Gerichtsbeschluss entzogen vor einigen Wochen und ein Gericht hat die Co-Vorsitzende einer Partei aus ihrer eigenen Partei ausgeschlossen. Sie ist auch nicht mehr offiziell Mitglied der HDP und deshalb musste am Samstag eine neue Vorsitzende gewählt werden. In den letzten 18 Monaten wurden mehr als 10.000 Politiker nur von der HDP in Untersuchungshaft genommen. Davon wurden 4.000 bis 5.000 dauerhaft inhaftiert und befinden sich immer noch im Gefängnis und davon vor allem Kreisvorsitzende und Provinzvorsitzende. Mehr als 750 Vorstandsmitglieder auf den der verschiedenen Ebenen der HDP sitzen im Gefängnis. Ich will euch noch einige weitere Zahlen nennen, um euch das Ausmaß dieser Diktatur, dieser faschistoiden Diktatur in der Türkei deutlich zu machen. Die türkische Polizei, diese Zahl ist jetzt auch schon 5-6 Wochen alt, das dürfte jetzt noch höher sein, aber die türkische Polizei hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie 60.000 Profile von Social-Media-Nutzern, also Facebook, Twitter hauptsächlich, herausgesucht hätten und gegen diese Profile ermitteln würde, weil sie Terrorpropaganda betreiben würden. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist mein Profil da auch dabei. Aber genau, es bleibt aber nicht nur bei diesen 60.000. Gegen 22.000 dieser 60.000 Menschen liegen Haftbefehle vor. 4.000 dieser Menschen sind bereits inhaftiert worden, 48 allein letzte Woche. Und die anderen 22.000 Menschen sind gerade nur deshalb nicht im Gefängnis, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Die Gefängnisse sind mit zu 10% überbelegt. Es muss laut eines Berichtes des Justizministeriums teilweise in manchen Gefängnissen schon in Schichten geschlafen werden, weil es keinen Platz mehr gibt. Und da passt die Zahl ganz gut, die das Justizministerium im Dezember veröffentlicht hat, dass sie 2017, also dieses Jahr, 180 neue Gefängnisse bauen wollen. Es gibt eine Statistik, dass 2016 mehr als 250 Demonstrationen mit Polizei- und Militärgewalt in der Türkei aufgelöst worden sind. Also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit existiert dort nicht mehr. Man muss also festhalten, dass die gezielte gesellschaftliche Polarisierung seit dem Sommer 2015 bereits zu einem strategischen Mittel der AKP-Regierung und Erdogans geworden sind, um sich an der Macht zu halten. Und der Militärputschversuch vom 15. Juli 2016 hat diesen zivilen Putsch der AKP nur noch katalysiert und beschleunigt. Und inmitten dieser Situation der Gewalt und Verfolgung fand nun der vorläufige Höhepunkt des zivilen Putsches statt, und zwar das Verfassungsreferendum vom 16. April 2017 zur Einrichtung einer, wie ich es bezeichnen würde, zu einer Präsidialdiktatur. Es wurde über ganz tiefgreifende Verfassungsänderungen abgestimmt. Abgestimmt wurde aber nur mit Ja und Nein über alle Punkte der Verfassungsänderung. Ich werde euch diese Verfassungsänderung nicht komplett erzählen, also nur einige Schlaglichter. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft. Staatspräsident, der davor nur eine symbolische Funktion hatte, wird gleichzeitig auch Regierungspräsident, kann die Haushaltspläne verabschieden. Er kann die Mehrheit der Verfassungsrichter bestimmen. Er kann, das ist auch sehr interessant, die Direktoren von allen staatlichen Universitäten bestimmen und einsetzen. Und ein Punkt, der immer ein bisschen zu kurz kommt und wieso auch mit diesem Verfassungsreferendum es keinen Parlamentarismus mehr gibt, den will ich euch ein bisschen erklären, weil er in der deutschen Medienberichterstattung ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und zwar, wir haben hier auf der einen Seite Erdogan als Staatspräsident. Dieser durfte bis zum 16. April nicht in einer Partei sein, er musste politisch neutral sein. Das ist seit dem 16. April Geschichte. Ihr habt das Foto gesehen, wie er vorgestern zum AKP-Vorsitzenden gewählt worden ist. Das heißt, Erdogan ist Staatspräsident und jetzt AKP-Vorsitzender. Wieso ich das so betone? Es gibt sehr antidemokratische Parteiengesetze in der Türkei, die besagen, dass alleinig ein Parteivorsitzender die Listen für die Menschen, die ins Parlament gewählt werden sollen, festlegen kann. Also Erdogan, das Parlament sollte ja eigentlich den Staatspräsidenten kontrollieren, Erdogan legt aber jetzt die Listen der AKPler fest, die dann ins Parlament gewählt werden, und schaltet damit jegliche potenzielle Kontrolle oder Kritik aus, weil wenn aus der AKP Kritik kommen sollte, dann wird diese Person einfach nicht mehr bei den Wahlen aufgestellt. Und somit ist ich bin ja auch sehr die parlamentarische Demokratie mit vielen Mängeln behaftet, aber selbst die parlamentarische Demokratie ist damit außer Kraft gesetzt. Ja, hier sind ja auch einige kurdische Genossinnen und Genossen, was mich sehr freut. Ich blicke aber nicht in sehr enttäuschte Gesichter, denke ich mal. Ich bin auch der Meinung, dass es nach diesem 16. April keinen Grund zur Enttäuschung gibt. Denn trotz all, was habe ich für euch für Fotos enthalten? Genau hier, das ist noch das, da sitzt Erdogan, da wohnt er jetzt gerade. Aber genau, trotz all des Staatsterrors und trotz all der diktatorischen Methoden der vergangenen Monate hat die AKP dieses Verfassungsreferendum nur mit einem minimalen Vorsprung in Anführungsstrichen gewonnen. 51,4% Evet, also ja, 48,6% Hayır, also nein. Mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung bei fast 85%. Ich will euch ein paar Zahlen zu den Auslandswählern sagen, weil ich glaube, ihr auch diese Debatte um die Auftrittsverbote so ein bisschen mitverfolgt habt. Der Herr Kurz hat sich da ja auch, glaube ich, immer sehr hervorgehoben. Es gibt außerhalb der Türkei leben 2,9 Millionen Menschen, die wahlberechtigt waren bei diesem Verfassungsreferendum weltweit. Von diesen 2,9 Millionen Menschen sind reell nur 1,4 Millionen Menschen zu den Wahlen gegangen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 48% der im Ausland lebenden Wahlberechtigten. Und zum großen Teil, also man kann es nicht genau über einen Kamm stellen, aber oft wurde mit Ja gestimmt für das Verfassungsreferendum. Ich zeige euch da nochmal gleich eine Grafik. In Deutschland war das Ja bei 63%, das Nein bei 36%. Es gab ja diese Debatte, dass wenn AKP-Politikern im europäischen Ausland verboten wird, aufzutreten, dann wäre das nur Wasser auf die Mühlen dieser Rechtspopulisten, und also der türkischen Rechtspopulisten, und das würde die Stimmanteile nur noch in die Höhe treiben. Das stimmt nicht. Hier seht ihr mal eine Grafik, wie türkische Staatsbürger gestimmt haben. Nein ist rot, blau ist ja. Ich habe mir das für Österreich mal herausgesucht, diese Zahlen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Debatte hattet. Wir hatten sie in Deutschland ganz massiv. In Österreich haben 72,3% der Wahlberechtigten, der zu Wahl gehenden, mit Ja gestimmt und der Rest mit Nein. Man muss aber wissen, dass dieses Referendum ja unterstützt worden ist von der AKP und gleichzeitig von den faschistischen grauen Wölfen der MHP. Wenn man die Wahlergebnisse vom November 2015 von AKP und MHP zusammenrechnet, hatten beide zusammen 75,3%. Jetzt haben sie bei der Verfassungsabstimmung, in Anführungsstrichen nur, ist immer noch zu viel, aber nur 72%, also ein Rückgang von 3% Stimmen, obwohl sie eigentlich davon ausgegangen sind, die Stimmzahlen noch etwas steigern zu können. Nur ganz kurz, auch in Deutschland ist es so, in Deutschland gibt es 3,5 Millionen Menschen mit irgendwie türkischen oder kurdischen Wurzeln. Von diesen 3,5 Millionen sind 1,4 Millionen wahlberechtigt und de facto gewählt haben für das Ja 400.000 und für das Nein 300.000 Stimmen. Das heißt, knapp 13% der Menschen in Deutschland, die türkischen Hintergrund haben, haben irgendwie mit Ja gestimmt. Also auch nicht die überwältigende Mehrheit wie mit 60% oder so, wie man es immer erzählt bekommen hat in den Medien. Ich kann euch das gerne nochmal in der Diskussion genauer erklären. Ja, die HDP und die zweite sehr große Oppositionspartei, die JEP, die Kemalistische Republikanische Volkspartei, haben das Ergebnis nicht anerkannt, haben eine Neuauszählung gefordert und vor allem deswegen, weil 2,5 Millionen Stimmzettel eigentlich ungültig waren. Wieso waren diese ungültig? Jeder Stimmzettel muss vor dem Wahlgang von der obersten Wahlbehörde abgestempelt sein, um sicherzustellen, dass das ein offizieller Wahlzettel ist. Sonst kann man sie ja zu Hause ausdrucken und einfach Ja und Nein draufstempeln. 2,5 Millionen Stimmzettel waren nicht gestempelt. Sie trugen kein offizielles Siegel der Wahlbehörde. Und laut Gesetz müssen diese Stimmen für ungültig erklärt worden. Aber das erste Mal in der Geschichte hat die Wahlbehörde gesagt, nein, wir zählen diese Stimmzettel. Es gibt Berichte, die sagen, dass ein Großteil dieser ungestempelten, ungültigen Stimmen mit Ja schon vorgestempelt waren. Es gibt da keine wirklichen Belege dafür, aber es gibt Berichte von vielen verschiedenen Wahlbeobachtern, die das aussagen. Es gab auch ganz viele andere Unregelmäßigkeiten. Wahlbeobachtungen wurden verhindert, Soldaten in kurdischen, genau, ihr seht hier mal hier die Orte, wo vor allem Wahlbeobachtungen verhindert worden sind und wo massiv auch ungültige Wahlzettel erschienen sind. Das sind sozusagen Meldungen der Wahlbeobachter, wo es halt so Probleme gab. Und ihr seht, dass vor allem in den kurdischen Gebieten es zu massiven Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Das liegt nicht an den Kurden, sondern es liegt daran, dass dort, und ich war selber zweimal Wahlbeobachter, die Wahlen massiv militarisiert sind. Ihr seht, zum Beispiel so aus oder auch so, dass türkische Soldaten die Kurden kontrollieren, per ihren Ausweis kontrollieren und damit auch massiv einschüchtern. Und so lässt sich erklären, dass man dort auch viel leichter Wahlen manipulieren kann, wenn in einer Wahlurne oder in einer Wahlstation massives türkisches Sicherheitspersonal zu finden ist. HDP und JEP wollten vor Gericht gehen, um dieses Wahlergebnis anzufechten. Erdogan hat gleich in der Woche nach dem Referendum gesagt, dass der Verfassungsgerichtshof keinerlei Entscheidungskompetenz gegenüber der obersten Wahlkommission habe. Und wenn man weiß, dass die türkische Justiz nicht mehr unabhängig ist, sondern eine politisierte Justiz ist, dann versteht man auch, dass es bisher keine wirklichen Ermittlungen gegeben hat. Ich will noch auf etwas anderes fokussieren. Und zwar, auch wenn das Jahr knapp gewonnen hat und trotz aller Unregelmäßigkeiten etc., stellt dieses Wahlergebnis eine Niederlage der großen Koalition von AKP und Grauen Wölfen dar. Bei den Parlamentswahlen im November 2015 hatten die beiden Parteien zusammengerechnet 61,4% der Stimmen. Heute kommen sie für das Jahr bei massiven Unregelmäßigkeiten auf 51,4% der Stimmen. Trotz des Bündnisses ein Minus von 10%. Bei den Wahlen im November 2015 hatte die AKP alleine 49,5% der Stimmen. Jetzt ist es gerade mal um 2% höher. Ich zeige euch mal zwei interessante Grafiken, die ihr wahrscheinlich auch nicht kennt. Das ist die Türkei nach den Wahlen im November 2015. Das sind die Provinzen, diese weißen Grenzen zeichnen die Provinzen an. Ich glaube, es gibt 81 Provinzen in der Türkei. Die roten sind die Provinzen, wo mehrheitlich die CHP, die Republikanische Volkspartei, gewonnen hat. Lila sind die Provinzen, wo die HDP oder die kurdische Freiheitsbewegung gewonnen hat. Und gelb ist AKP. Also immer noch sehr viel gelb, klar, das ist November 2015. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Provinzen im April mit Nein bzw. Ja gestimmt hat, sieht man eine relativ deutliche Verschiebung. Rot ist Nein, blau ist Ja. Also ihr seht hier im Vergleich, dass die Provinzen, die sich mehrheitlich dafür entschieden haben, mit Nein zu stimmen, massiv zugenommen haben. Trotz Diktatur und Wahlbezug hat die AKP also an Macht verloren. Alle großen Städte in der Türkei, und man muss wissen, dass die Städte in der Türkei bestimmend sind für die Politik, für die Wirtschaft und die Kultur des Landes. Alle diese großen Städte, sage ich zum Beispiel Istanbul, Ankara, Izmir, Diyarbakır, Mersin, Adana etc., sind verloren gegangen und haben mehrheitlich mit Nein gestimmt. Überraschend ist es vor allem in Ankara. Hier seht ihr die Provinz Ankara da und Istanbul, kennt ihr wahrscheinlich. Das waren zwei Städte, die zwei größten Städte des Landes, die immer fest in der Hand der AKP waren, in Istanbul seit 23 Jahren. Und das erste Mal seit 23 Jahren hat die AKP dort die Mehrheit verloren und die Stadt hat mehrheitlich mit Nein gestimmt. Die kurdischen Gegenden bleiben auch relativ stabil. Zwei Provinzen stimmen mehrheitlich mit Ja und nicht mehr mit Nein. Also seht ihr hier. Aber mehrheitlich wurde mit ungefähr 60-70% mit Nein gestimmt. Und vor allem in den Städten, die ich euch gezeigt habe, die zerstört worden sind, wo die Menschen vertrieben worden sind. Also zum Beispiel in Cizre 80% Nein, in Dersim 80% Nein, in Nusaybin, diese Stadt, die komplett zerstört war, 78,9% Nein. Also das Militär und die Besatzung, die Zerstörung hat dort die Menschen nicht einschüchtern können. Man muss aber, es ist kein Schwarz-Weiß, man muss es auch ein bisschen differenziert sehen. Ich will euch diese Grafik noch zeigen und kurz erklären, da können wir vielleicht später darüber diskutieren. Ihr seht hier kurdische Städte, beziehungsweise Bezirke, Provinzen. Genau. Und ihr seht hier die Wahlergebnisse, rot ist sind die Wahlergebnisse der AKP bei den Wahlen im Juni 2015, bei den ersten Parlamentswahlen. Gelb die Wahlergebnisse der AKP bei den wiederholten Wahlen im November 2015. Und jetzt blau die Ja-Stimmen beim Referendum. Und ihr seht, dass es in einigen Bezirken auch einige Rückschritte für die kurdische Freiheitsbewegung gegeben hat. Das hat verschiedene Gründe. Viele Leute waren mit der Kriegsführung der PKK nicht einverstanden. Es gab massive Vertreibungen. Es wurden syrische Flüchtlinge teilweise angesiedelt und so weiter. Aber ihr seht, dass es schon eine gewisse Stimmverschiebung nach und nach gegeben hat. Und das muss vor allem von der HDP auch kritisch ausgewertet werden. Aber natürlich dürft ihr euch nicht auf diese Kommazahlen verlassen, wenn man bedenkt, dass es so viele Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gab. Aber es macht eine Tendenz deutlich, die man zur Kenntnis nehmen sollte. Ja, liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, 23,7 Millionen Menschen haben mit Nein gestimmt bei den Wahlen. Der Unterschied zu den Ja-Stimmen beträgt nur 1,3 Millionen und das bei 2,5 Millionen ungültigen Stimmen, die mehrheitlich allen Berichten zufolge mit Ja schon abgestempelt worden waren. Und ich finde, das ist ein Erfolg, vor allem wenn man sich die Rahmenbedingungen des Wahlkampfs anschaut. Tausende Festnahmen, Medienverbote, Ausnahmezustand. Es wurden zum Beispiel die Nein-Plakate der HDP, Na heißt Kurdisch, heißt Nein, abgehängt mit der Begründung, dort sei das Antlitz einer Person, die wegen Terrorismus angeklagt ist, abgebildet. Das ist die Co-Vorsitzende der HDP gewesen. Und diese Plakate wurden abgenommen. Auf Seiten des Ja-Lagers hingegen stand ein nicht nur die AKP als Partei, sondern eine zum Staat gewordene Partei, die nicht nur den eigenen Parteiapparat hat, sondern auch auf die ökonomischen Ressourcen des Staates zurückgreifen kann. Ich bringe nur dieses Beispiel hier, weil ich das exemplarisch dafür finde. Ein Nein-Konvoi der HDP fährt in eine kurdische Stadt namens Suruç hinein und wird von der Polizei, also das ist nicht das Militär, sondern das ist die Polizei, mit dem faschistischen grauen Wolfsgruß begrüßt von einem Polizisten. Ja, trotz all dem gab es eine bunte Nein-Kampagne, an die ich nochmal erinnern will, weil sie wirklich in unseren Gedächtnissen bleiben wird. Arbeiter in Fabriken haben die Initiative ergriffen und solche Nein-Memes oder Selfies geschossen. Also Nein ist auf Türkisch heißt Hayr, H-A-Y-I-R. Nein. Das ist wirklich viral gegangen, das kennt jeder in der Türkei. Oder Bauarbeiter haben das Nein in die Mauern hineingebaut, die sie gerade aufgebaut haben. Oder hier in Izmir am 8. März, am Frauentag, haben Frauen ein ganz großes Nein gebildet. Ja, ich komme zu einer etwas längeren Zusammenfassung und dann diskutieren wir, hoffe ich. Mit der formaljuristischen Einführung dieses Präsidialsystems wird, und das ist wichtig, dass ihr das irgendwie behaltet, wird nur das nachträglich legitimiert, was seit fast 2 Jahren schon der Fall ist. Und zwar Erdogan ist, seitdem er zum Staatspräsidenten im August 2014 gewählt worden ist, ist er schon der de facto Alleinherrscher. Die Gewaltenteilung war schon damals de facto aufgehoben und die Führung der AKP liegt nicht erst seit letzten Sonntag wieder in seinen Händen, sondern eigentlich schon in der ganzen Zeit davor auch. Sowohl die Wahlbedingungen als auch das Ergebnis des Referendums sind nicht demokratisch legitimiert. Selbst die OSZE hat es festgehalten, keine Gleichberechtigung, einseitige Medienberichterstattung, Einschränkung grundlegender, fundamentaler Freiheiten hat sie in ihrem Bericht festgehalten. Man muss festhalten, dass zum ersten Mal seit dem Militärputsch von 1980 es die rechten Kräfte in der Türkei eigentlich nicht geschafft haben, eine befriedigende Mehrheit für ein gemeinsames Projekt herzustellen. Und deshalb hält auch die Verunsicherung an. Am Tag nach dem Verfassungsreferendum, am 17. April, wurde der Ausnahmezustand um weitere 3 Monate verlängert. Und das, obwohl einer der Hauptwahlkampfslogans war, dass wenn das Jahr gewinnt, dann wird der Ausnahmezustand aufhören. Es wurde eine Woche nach dem Referendum wurden 9.000 weitere Polizisten entlassen und zum großen Teil festgenommen. Es gab weitere Massenentlassungen, wie ich euch auch gezeigt habe. Man muss aber auch so ein bisschen mal schauen, wie der Westen sich in diesem Fall mitschuldig macht. Trump und Putin haben gratuliert zum erfolgreichen Referendum. Die EU hat etwas zurückhaltender reagiert, nicht jedoch die deutsche Bundesregierung, sie prescht vor, nicht nur die Merkel, sondern auch Gabriel. Er hat in der Woche nach dem Referendum gesagt, ja, wir müssen die EU-Beitrittsverhandlungen unbedingt fortführen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Türkei sich von uns abwendet. Und vor allem die Bundesregierung steht in einer Nibelungentreue zu Erdogan und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um diesen verbrecherischen, mörderischen Flüchtlingsdeal, der jetzt 1,5 Jahre alt ist, weiterhin aufrechtzuerhalten. Ein Deal, der dazu führt, dass Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie jetzt nicht mehr über die Ägäis bzw. über das Festland fliehen können, sondern wieder über Nordafrika fliehen müssen. Aber vor allem auch wirtschaftliche, ökonomische Bedingungen führen zu dieser Komplizenschaft der Bundesregierung. 6.000 deutsche Unternehmen produzieren in der Türkei, haben dort Produktionsstätten oder verkaufen dort massiv ihre Güter hin. Der türkische Arbeitsmarkt ist durch und durch neoliberalisiert. Es gibt so gut wie keine gewerkschaftlichen Rechte. Man darf sich nicht organisieren, beziehungsweise es wird effektiv verhindert. Und deshalb ist die Arbeitskraft dort sehr günstig und deshalb wollen dort deutsche Unternehmen natürlich weiterhin ihre Produktion aufrecht erhalten. Aufrecht erhalten wird auch die Rüstungsindustrie. Rheinmetall, ein sehr großer deutscher Rüstungskonzern, hat Anfang dieses Jahres angekündigt, die Produktion von Leopard-Panzern massiv anzukurbeln in der Türkei. Es sollen neue Büros und Geschäftsstellen und auch neue Produktionsstätten errichtet werden. Ich zeige euch dieses Bild, weil es den Leopard-Kampfpanzer in der Hand des Islamischen Staates zeigt. Als die Türkei im August nach Nordsyrien einmarschiert ist und es dort besetzt hat, hat der Islamische Staat einige dieser Panzer erbeutet. Ich kenne mich nicht so gut aus, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland werden diejenigen, die vor der Gewalt und vor der Verfolgung in der Türkei fliehen, wiederum von der deutschen Justiz verfolgt. Es gibt eine massive Kampagne gegen türkische und kurdische Oppositionelle. Am krassesten finde ich zum Beispiel Anfang März ein Verbot von kurdischen Symboliken, die über Jahrzehnte genehmigt waren. Das ist die offizielle Liste der neuen verbotenen Symbolik. Zum Beispiel hier die Fahne des Verbandes der Studierenden aus Kurdistan. Seit 1993 gibt es übrigens auch in Wien meines Wissens, weiß nicht, ob ein kurdischer Studierendenverband ist jetzt verboten, darf nicht mehr gezeigt werden. Was noch krasser ist, ist, dass verboten worden ist, die Fahnen der Volksverteidigungs- und Frauenverteidigungseinheiten und der PYD zu zeigen. Das sind diejenigen, die den effektivsten Kampf gegen den Islamischen Staat in Nordsyrien und Rojava führen, gerade vor allem um Raqqa momentan, und die sich in einem relativ engen Bündnis mit Russland und den USA befinden. Und das Zeigen dieser Fahnen ist mittlerweile verboten in Deutschland, weil es das Zeigen terroristischer Symboliken ist. Ich bin ja ein besonderer Freund des Verfassungsschutzes und deshalb habe ich mit Entsetzen, aber auch mit einem bisschen einem Lächeln auf dem Gesicht diesen Bericht vom Vice Magazine diese Woche gelesen, dass auch der österreichische Verfassungsschutz genauso scheiße drauf ist wie der bayerische Verfassungsschutz. Und zwar, dass hier in Salzburg vom Verfassungsschutz versucht wurde, die zentrale Neujahrsfeierlichkeit, die kurdische Nevros-Feier, hier zu verbieten und vor allem auch zwei Genossinnen und Genossen, die hier sind, Nadile und Salih, unter enger Beobachtung dieses Verfassungsschutzes stehen. Ich finde, das muss unbedingt auf so einer Veranstaltung hier erwähnt werden und auch skandalisiert werden. Vielleicht ist ja auch gerade jemand noch vom Verfassungsschutz da gerade. Ja, ich komme zum Schluss. Man muss sagen, dass die Mobilisierung des Nein-Lagers in der Türkei, aber auch in Europa im Vorfeld des Referendums, selbst unter den widrigen Umständen, unter denen sie stattgefunden hat, erfolgreich war. Die Frage ist jetzt, was macht die Opposition? Die JEP, die Kemalistische Republikanische Volkspartei, setzt weiterhin auf den Parlamentarismus und hat den Protesten, die es nach dem Verfassungsreferendum auf der Straße gab, eine klare Absage erteilt. Und dabei ist aber das Einzige, was die jetzt beginnende Ära der Willkürherrschaft verhindern könnte, der Widerstand einer breiten gesellschaftlichen Opposition. Und es musste eigentlich jetzt in der Türkei eine breite Front aufgebaut werden. Aber das Problem ist, dass dieser Aufbau einer breiten Front sehr widersprüchlich verlaufen wird, wenn er denn überhaupt verlaufen wird. Denn die Neinsager in der Türkei sind keine einheitliche Gruppe gewesen. Es waren hauptsächlich, die Front bestand aus zwei sehr gegensätzlichen Polen. Einmal ein Pol aus Kemalisten und Ultranationalisten, die an dem Erhalt des Status quo interessiert waren, die vor allem auch nur geärgert hat, dass es nicht ihr Mann, ihre Persönlichkeit ist, die jetzt an die Regierung kommt, an die Spitze kommt, sondern halt von der AKP. Und auf der anderen Seite linke, fortschrittliche, sozialistische Kräfte und die kurdische Freiheitsbewegung, die weder das Präsidialsystem haben will, noch den aktuellen Status quo, den damals aktuellen Status quo des türkischen Staates. Und diese zwei Pole von Kräften sind eigentlich traditionell feindlich gesinnt. Und die Frage ist, ob der kleinste gemeinsame Nenner dieser Sammlung, also die Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie, ausreicht, um die Feindschaften zu überwinden. Ich bin da leider eher skeptisch. Linke und Demokraten sollten insbesondere in Europa auf der Straße mobilisieren, damit das Arrangement der Diktatur in der Türkei gestört wird und auch von hier demokratische Signale in Richtung Bosporus gesendet werden. Und ich finde, wir sollten einen besonderen Augenmerk auf die Komplizenschaft der Europäischen Union, der Bundesregierung. Eure Regierung verhält sich ja relativ kritisch, was ich eigentlich ganz auch lobenswert finde. Aber es muss ein Augenmerk darauf gelegt werden, wie der Westen sich zum Komplizen bei dieser Diktatur macht. Diktatur, die zu solchen Sachen führen wie hier. 1. Mai, ein paar Bilder, Festnahmen von Arbeitern, die demonstrieren wollen. Eine solche Komplizenschaft, wie sie der Westen immer noch betreibt, führt auch dazu, dass die türkische Luftwaffe die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Rojava bombardieren könnten und damit effektiv und objektive Hilfe für den Islamischen Staat leistet. Hier seht ihr, es gab ein Bombardement, da sind allein 18 Kämpfer der Volksverteidigungseinheiten gestorben. Hier seht ihr die Beerdigungszeremonie. Aber auch solche Bilder werden ermöglicht hier vom vergangenen Mittwoch, als Erdogan zu einem 23-minütigen Besuch bei Trump war und währenddessen seine Sicherheitsleute oppositionelle Kurden, Türken und auch Armenier vor der türkischen Botschaft zusammengeschlagen hat. Eine kleine Anekdote am Rande. Gestern hat das türkische Außenministerium in Ankara den US-Botschafter einberufen ins Außenministerium, um sich darüber zu beschweren, dass die türkischen Sicherheitskräfte, ihr seht hier einen, bei diesem Vorfall von der US-Polizei abgedrängt worden wären. Ja, ihr seht, es ist eine verrückte Situation. Ich glaube, wir können mit dem Motto enden, dass die HDP am Wochenende auf ihrem Parteitag hatte, und zwar Direnerek Kazanacağız, das heißt, Widerstand leisten werden wir gewinnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt noch, ich würde am besten gleich mit einer Diskussionsrunde weitermachen. Mein Vorschlag wäre, dass wir immer so zwei, drei Fragen oder Statements sammeln und dann dort eingehen. Ja, da hinten. Ich beantworte mal kurz die ersten zwei Fragen. Also die erste Frage, Rheinmetall. Das ist ein etwas komplizierteres Konstrukt. Es ist nicht direkt Rheinmetall, die jetzt in der Türkei verstärkt investieren wollen, sondern es ist eigentlich noch perfider. Es ist ein Joint Venture gegründet worden zwischen Rheinmetall und einer Firma von Berat Albayrak, dem Schwiegersohn von Erdogan. Dieses Joint Venture ist nur deswegen gegründet worden, um in der Türkei vor allem Niederlassungen, also nicht unbedingt Produktionsstätten zu bauen, sondern Niederlassungen, und um zu ermöglichen, dass deutsche Ingenieure in die Türkei kommen und in der Türkei diese Leopard-Panzer gebaut werden können. Es basiert mittlerweile Rüstungsexporte, wenn wir uns gegen Rüstungsexporte wenden, ist es mittlerweile vor allem ein Patentexport. Also es wird nicht mehr die Waffe von Deutschland in die Türkei gebracht, sondern es wird das Know-how, wie solche Waffen zu bauen sind, exportiert. Was natürlich nochmal schlimmer ist, weil die Türkei in den letzten 10, 15 Jahren es geschafft hat, 80% ihres Waffenhaushaltes aus eigener Kraft zu stemmen. Das heißt, die kaufen die Patente, wissen dann, wie es geht, und sind dann nicht mehr vom Ausland abhängig. In der Türkei, also das ist natürlich eine wirklich perfide Situation hier. Also ich will es nur anhand eines fiktiven Beispiels darstellen. Die Türkei ist Ende August 2016 in Rojava einmarschiert, vor allem auch mit Leopard-Panzern. Noch eine kleine Anekdote, sie sind erst mit ganz alten, vor allem aus dem DDR-Bestand, Panzer einmarschiert. Die wurden alle abgeschossen und dann sind sie mit den teuren Leopard-Panzern nachgerückt. Auf jeden Fall, deutsche Panzer fahren nach Syrien rein, werden dort zum Beispiel von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten mit deutschen Milan-Raketen abgeschossen, werden dann, wenn sie nicht ganz zerstört sind, in beschädigter Weise zurück in die Türkei gebracht, werden dort auch aufgrund dieses sich anbahnenden Deals mit Rheinmetall wieder repariert und werden dann wieder zurück, vermutlich in den Einsatz nach Nordsyrien geschickt. Das heißt, der deutsche Waffenkreislauf schließt sich dann dort. Also, das ist eigentlich ziemlich perfide. Die Kurden selbst, also es gibt ja nicht die Kurden, sondern die kurdische Freiheitsbewegung, also die YPG, YPJ und so weiter, die erhalten von der Bundesregierung keine Waffen. Aber es gibt Berichte darüber, dass die Waffen, die in den Nordirak nach Südkurdistan geliefert worden sind, teilweise auf irgendwelche Umwege auch in Rojava gelandet sind. Und deshalb ist dieses Beispiel mit den Milan-Abwehrraketen, die eigentlich nur nach Südkurdistan geliefert werden, wurden, gar nicht so absurd oder abseits. Genau, wohin gehen die Gelder des Flüchtlingsdeals? Also es ist ja mittlerweile ein Großteil der, ich weiß nicht wie viel, 3 Milliarden, es ist mittlerweile ausgezahlt worden. De facto, also es gibt die Abmachung, dass ein Großteil der Gelder halt für irgendwie Geflüchtete eingesetzt wird. Aber was bedeutet das zum Beispiel konkret? An der syrischen Grenze, vor allem in den kurdischen Gebieten, werden massive Zeltstädte von Geflüchteten aufgebaut, nicht von kurdischen Geflüchteten, sondern von arabischen Geflüchteten, vor allem auch von Familien, deren Söhne oder Ehemänner noch als Dschihadisten auf der Seite einer irgendwelcher islamistischer Gruppierungen, sei es der Islamische Staat, sei es Ahrar al-Sham etc., Al-Qaida, kämpfen. Vor allem werden diese Flüchtlingslager auch sponsert bei EU in alevitischen Gegenden der Grenze aufgebaut und stellt damit für die Aleviten in der Region eine massive Bedrohung dar, weil damit dieses dschihadistische Potenzial direkt in ihr Kernsiedlungsgebiet geholt wird. Also es gibt dort auch Bewegungen, die sich dagegen einsetzen, dass diese Flüchtlingslager nicht dort gebaut werden. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Pegida oder AfD in Deutschland, sondern das sind aus der konkreten Angst, dass dort dann Kämpfe entstehen. Es gibt einen sehr guten Bericht von Panorama, der ist von Anfang letzten Jahres. Das sind zwar nicht genau die Flüchtlingsgelder, das sind aber auch EU-Gelder, die für Flüchtlinge eingesetzt werden sollen, aber noch vor dem Deal freigegeben worden sind. Und die haben verfolgt, was denn mit diesen Geldern zum Beispiel gemacht wird. Man kann das auf der Mediathek noch nachschauen. Und zwar gibt es in Erzurum, das ist auch in Nordkurdistan eine Stadt, es ist zum Beispiel ein riesiges Auffanglager, ein Abschiebeknast gebaut worden für mehrere tausend Menschen, in das die Menschen, die an der Westküste der Türkei aufgegriffen werden, hingeschickt und eingesperrt werden, mitsamt ihrer Familie, und dort so lange drin bleiben, bis sie freiwillig in ihre Herkunftsländer, also Afghanistan, Irak und Iran vor allem, zurückkehren. Und das ist eine ganz eindrucksvolle Aufnahme des Kameramanns von Panorama. Vor diesem Abschiebeknast ist ein riesiges Schild angebracht, da steht drauf, finanziert mit Geldern der Europäischen Union. Und dass es nicht so abstrus ist, das, was ich da erzähle, ist, zeigt ja die Entwicklung, die wir jetzt in Libyen etc. haben, wo genau die gleichen Deals gemacht werden mit den nicht mehr vorhandenen nationalstaatlichen Strukturen, aber halt mit den jeweiligen Mächtigen und Rebellenführern, um dort die Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Italien überzusetzen. Ja. Weitere Fragen oder Anmerkungen oder Kritik? Kritik ist immer gut, weil dann lerne ich was. So, sorry. Also Zustand der Medien. Kritische und oppositionelle Medien sind ja nicht erst seit dem Militärputschversuch unter Beschuss, sondern davor auch schon. Vor allem, wie ich auch hervorgehoben habe, kurdische Medien, die immer als erstes verboten werden. Es gab eine massive Schließungswelle im August, September gegen alles Kritische. IMEJ ist dann nur die Spitze des Eisbergs, zum Beispiel auch TV10, TV On, ein ganz bekannter alevitischer Sender, wurde geschlossen und so weiter und so fort. Es gibt aber immer noch Nischenmedien, Medien. Also kleine Medien, die einen Bruchteil von der Aufmerksamkeit hatten, die sie davor hatten, aber die gibt es noch. Und zwar vor allem kurdische Medien sind sehr geschickt daran. Die sind ja gewohnt, schon seit 20, 25 Jahren immer wieder geschlossen zu werden. Zum Beispiel gab es Jinha, eine ganz tolle Sache. Das war die weltweit erste, einzige Frauennachrichtenagentur, die aus einer feministischen Perspektive Journalismus betrieben hat. Da haben 40 Frauen gearbeitet und die haben sozusagen einen Frauenjournalismus betrieben, der wirklich, also ich untersuche den auch so ein bisschen in meiner Doktorarbeit, das ist wirklich sehr interessant. Wurde geschlossen. Was ist passiert? Einige Wochen später gab es ein neues Medienprojekt und es gibt es immer noch, das heißt Gazette Shujin. Das ist sozusagen der inoffizielle Nachfolger dieses von der Jinha Nachrichtenagentur, ist aber noch nicht verboten und kann noch weiter berichten. Und so geht es mit ganz vielen verschiedenen Medien. In IMEJ-TV, diesen Sender, den ich euch gezeigt habe, der wurde verboten. Jetzt hat sich in Deutschland vor 2 Monaten ein Pendant dazu gegründet, der heißt Arte Gercek, also ein neuer TV-Sender. Der hat natürlich das Problem, dass er nicht aus der Türkei berichten kann. Aber das heißt, dadurch, dass die Verfolgung von Medien nicht erst seit gestern bekannt ist, sind vor allem kurdische Medienschaffende sehr kreativ daran, alternative Projekte ins Leben zu rufen. Die haben immer schon, wenn sie was Neues gründen, haben sie in der Hinterhand schon ein anderes Medienprojekt, das dann kommen kann, wenn sie wieder verboten werden. Ein weiterer Aspekt ist, dass, und so erhalte ich auch viele meiner Nachrichten, dass es weg von Medieninstitutionen geht und hin zu Medienindividuen. Und zwar, dass die Leute einzelnen Journalisten folgen, auf Twitter vor allem. Twitter ist viel größer als in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Und auch auf Facebook, dass sozusagen man kein Medium hat, sondern dass man ab und zu schaut, was hat denn dieser Journalist geschrieben. Also der ist dann wirklich konkret vor Ort in Diyarbakır oder in Ankara. Und der, also das, weil es eben keine Zeitungen, keine Medien, keine Fernsehsender mehr gibt, tut man lieber den einzelnen Journalisten folgen, bis sie halt dann inhaftiert werden oder so. Genau. Das sind so Alternativstrategien, die sich entwickeln. Was sich auch sehr stark entwickelt, ist Periscope. Das ist sozusagen ein kostenloser Online-Livestream und so wird von ganz vielen Veranstaltungen, wenn keine Fernsehsender mehr berichten, wird halt per Livestream, dass die Leute ihr Handy dabei haben und dann das über ihr Twitter-Account und dann dem Zehntausende folgen und das anschauen. Aber es ist natürlich, es ist alles gut und schön und vor allem ich weiß das, weil ich mich damit beschäftige, die Mehrheit der türkischen Bevölkerung schaut aber Medien, die aus dem AKP-Medienpool herauskommen. Also 99% aller Fernsehsender sind die eine oder andere Weise in der Hand des Staates oder der AKP. Und das betrifft also immer noch den übergroßen Teil der türkischen Gesellschaft. Also diese alternativen Mediensachen sind da, aber eben sehr klein und haben keine Wirkung, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit haben. Ja, was passiert noch? Oder ja, was Positives, ja, da muss ich mir noch was überlegen, aber was passiert noch? Der Herr Manfred Knoche sitzt ja hier im Publikum, ein sehr bekannter kritischer Kommunikationswissenschaftler, marxistischer Kommunikationswissenschaftler, und ich habe schon auf eine kritische Frage von ihm gewartet, kam aber noch nicht. Aber ich will deshalb noch mal ein paar Sachen zur Rolle des Kapitals in der Türkei sagen, weil eigentlich befinden wir uns ja in einer Situation, in der auch die Kapitalgruppen in der Türkei nicht so wirklich zufrieden sein sollten. Die Auslandsdirektinvestitionen, das war ein Standbein der AKP in den letzten 15 Jahren, gehen massiv zurück. Also niemand will mehr zusätzlich zu dem, was sie bisher schon investiert haben, weiter investieren. Die türkische Lira ist im Freiflug, ist extrem hoch und nicht mehr so viel wert. Die Touristenzahlen sind im letzten Jahr um 30% zurückgegangen. In Istanbul 3 Millionen Menschen weniger da im letzten Jahr. Und diese Zahlen deuten sich an, dass sie so fortgesetzt werden. Eigentlich müsste man doch auch sagen, dass es in der Türkei Kapitalgruppen geben müsste, die auf eine Veränderung der Regierung setzen wollen. Es gibt einen Kapitalverband TÜSİAD, das ist sozusagen der westlich orientierte Kapitalverband, die eher so Richtung EU schauen. Die sind die einzigen, die ab und zu in sehr harmlosen Worten, auch jetzt wieder für letzte Woche, anmerken, dass sie dafür wären, doch bitteschön den Ausnahmezustand aufzuheben. Nicht, weil er irgendwie Demokratie und Freiheitsrechte einschränken würde, sondern, Zitat, grobes Zitat, weil es die ökonomischen Anlagebedingungen verschlechtert für Geschäftsmänner und Geschäftsmänner. Frauen. Und selbst diese leichte Form der Kritik des Kapitals wird massiv abgeschmettert von Erdogan, der diese Woche auch extra gesagt hat, also er kann überhaupt nicht verstehen, was los ist bei Tüsiat, denn die Fabriken arbeiten ja immer noch und die Geschäfte laufen weiter. Das Problem des Kapitals und der verschiedenen Kapitalfraktionen, die es in der Türkei gibt, ist, dass es momentan keine Alternative zu Erdogan gibt. Es gibt, wenn man es aus einer gramscianischen Perspektive betrachtet und dieses ganze Projekt AKP und sanfter Islam, wurde das auch oft genannt, war das ein Machtblock, der an die Macht gekommen ist Anfang der 2000er Jahre inmitten eines tiefen, krisenhaften Prozesses, dass die alten kemalistischen Eliten nicht mehr so weitermachen konnten und die Bevölkerung, vor allem die Landbevölkerung, nicht mehr so weitermachen wollte. Und in diesem Zeitpunkt, das war eine massive Wirtschaftskrise 2001, die politischen Institutionen waren desavouiert, kam dieser neue Machtblock, bestehend aus AKP, vor allem auch mit Unterstützung von Kleinhändlern und der Bevölkerung aus dem anatolischen Gebiet, kam an die Macht. Und es gibt derzeit keinen alternativen Machtblock, der gesellschaftlich mehrheitsfähig wäre, um die Regierung zu übernehmen und eine neuere Stabilität und Aufschwung zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, auch die Sackgasse, in dem sich momentan das Kapital befindet. Es gibt ein sehr gutes Buch, das ich vor kurzem gelesen und auch rezensiert habe, von Cihan Tuğal, ein Professor aus Berkeley, aber mit türkischen Wurzeln. Das heißt, das Scheitern des türkischen Modells, wo er aus einer gramscianischen Perspektive das Ganze ausführlich beschreibt. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist sehr interessant, wer mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen will. Ja, was kann ich Positives berichten? Also positiv, ihr habt schon gemerkt, dass ich ob des Ausgangs des Verfassungsreferendums gar nicht so niedergeschlagen bin, weil es eigentlich eine Niederlage für die AKP und ihr Machtprojekt darstellt und die Füße sehr tönern sind, auf denen sie jetzt momentan stehen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, auch angesichts des Mangels an Alternativen, ist, dass in diesem Jahr, wenn es alles so weitergeht, Erdogan selbst abgesetzt werden könnte, die AKP weiterhin an der Regierung bleibt, aber mit einem neuen Führungspersonal sich erneuert. Also es gibt so einige Namen, die da so kursieren, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Davutoğlu und so weiter, die früher also Außenminister waren, Ministerpräsident waren, Staatspräsident waren, die dann an die vorderste Spitze kommen könnten und das Modell in einem gewissen Sinne, im Sinne einer passiven Revolution erneut erneuern könnten. Aber das ist nur eine Mutmaßung, also das kann man gerne drüber diskutieren. Ja. Die kemalistische Opposition. Das Problem ist, dass die Kemalisten kein alternatives Projekt im Angebot haben, intern total zerstritten sind. Also die JEP ist sehr fraktioniert in einen linksnationalistischen Teil und in einen rechtsnationalistischen, fast schon faschistischen Teil. Und die AKP versteht es auch sehr gut, diese verschiedenen Teile innerhalb der JEP gegeneinander auszuspielen und damit auch noch zu schwächen. Ich glaube, dass es in der JEP zu einem Bruch kommen muss und diese linksnationalistischen Teile endlich irgendwie ihren eigenen Kemalismus und Nationalismus in einem gewissen Sinne zurückstellen müssen und mit der kurdischen und linken Bewegung ein Oppositionsbündnis, auch wenn es auch nur ein Zweckbündnis ist, bilden müssen. Aber ob das passieren wird, hängt meiner Meinung nach vor allem von der JEP oder von diesen Flügeln in der JEP selbst ab. Die kurdische Bewegung und die türkische Linke hat in Form von der HDP schon eh starke Zugeständnisse auch in diese Richtung gemacht.
Und im Militär gibt es...
Ja, das ist eine Diskussionsfrage, inwiefern die Kemalisten im Militär noch... Das Militär war immer die kemalistische Bastion, die sichergestellt haben, und deshalb auch diese vielen Militärputsche, dass die Türkei immer im Sinne Atatürks weiter erhalten bleibt. Ich bin der Meinung, dass mittlerweile so gut wie alle kemalistischen starken Teile innerhalb des Militärs ausgeschaltet sind. Es gibt aber auch Anzeichen, die in die andere Richtung sprechen. Zum Beispiel ist der Chef der türkischen Armee, Hulusi Akar, oder wie heißt er? Genau. Obwohl seine Rolle beim Putschversuch sehr dubios ist, er wurde festgenommen, ist dann wieder freigelassen worden und wieder festgenommen worden, ist er immer noch der Armeechef und konnte nicht abgesetzt werden, obwohl das die AKP am liebsten gemacht hätte. Und deshalb ist recht unklar. Ich glaube, dass das Militär zu 99% in der Hand der AKP ist und dass dort keine Gefahr mehr zu befürchten ist. Aber bei solchen, das Militär ist eine Blackbox, man weiß nicht viel wirklich, was da drin passiert, und deshalb kann das auch alles möglich sein. Der Iran-Einfluss, also auf die Türkei hat der Iran keinen Einfluss. Das sind, es gab ja eine Zeit lang, Ende 2008, 9, 10, so 11, eine versuchte Annäherung, aber aufgrund des internationalen Kräftegleichgewichtes, Iran auf der Seite von Assad und Russland und Türkei auf der Seite von Saudi-Arabien und den USA, sind dort die Beziehungen eher diplomatisch ausgedrückt gedämpft. Genau. In einem sind sich beide Staaten aber einig, und zwar im Kampf gegen die PKK. Also da findet eine sehr enge militärische Kooperation statt. Ich will einen kurzen Werbeblock machen, das ist eigentlich keine wirkliche Werbung. Und zwar eigentlich, das Manko meines Vortrages ist, dass ich sozusagen die Außenpolitik außen vor lasse, weil darf man Innen- und Außenpolitik eigentlich nicht getrennt voneinander sehen. Aber aus Zeitgründen habe ich das gemacht. Ich arbeite im Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung mit, und wir haben jetzt vor einigen Wochen einen ganz guten, meiner Meinung nach guten Bericht namens Pulverfass Nahost rausgebracht, wo vier Leute schreiben, unter anderem die Claudia Haidt, dann die Karin Kulo, der Fred Schmidt und ich zu den Kurden über die Entwicklung des Nahen Ostens, auch mit Bezug auf die Türkei und so. Ich habe 15 von diesen Heften mitgebracht, die kosten 4,50 € zum Selbstkostenpreis. Es würde mich sehr freuen, wenn ich die nicht mehr mit nach München schleppen muss. Genau. Dann zur Solidaritätsfrage. Dadurch, dass die Kurden nicht erst seit letztes Jahr verfolgt werden, sondern schon seit Jahrzehnten, haben sie es geschafft, hier natürlich auch Strukturen aufzubauen, die Solidarität und Aufmerksamkeit schaffen können. Das ist gut so. Auf der anderen Seite, die Türken haben so ein bisschen ein Problem, weil sie werden auch verfolgt, aber haben es noch nicht geschafft, irgendwelche Repräsentanz hier aufzubauen. Es sind ja einige türkische Journalisten hierher geflohen. Can Dündar hat jetzt ein eigenes Medienprojekt namens Özgürüz, was teilweise ganz lesenswert ist, finde ich. Wie wir Solidarität zeigen können, ist zum Beispiel, also ich komme ja aus so einem akademischen Bereich, dass ich bekomme wöchentlich Anfragen von türkischen Akademikerinnen und Akademikern, die sagen, hey, wir können nicht mehr forschen, die Freiheit der Wissenschaft ist nicht mehr existent in der Türkei, wir wurden gekündigt, ich bin gerade in meiner Doktorarbeit und kann nicht weitermachen, wisst ihr irgendwelche Plätze an deutschen Universitäten? Ich weiß, dass zum Beispiel Berlin, Hamburg, Bremen an die dortigen Universitäten mittlerweile extra Stellen geschafft haben für solche verfolgte Akademikerinnen. München leider noch nicht bisher. Ich weiß nicht, wie das hier an Salzburg oder Wien oder so der Fall ist. Aber das ist so eine Sache, da könnte man sich zum Beispiel dafür einsetzen. Das ist so ein ganz konkreter Vorschlag. Ansonsten glaube ich, ist wichtig, dass wir uns hier politisch organisieren und Druck auf unsere jeweiligen eigenen Regierungen machen. Zum Beispiel dieses Wahlprojekt, das jetzt versucht wird zu initiieren für die Wahlen am 15. Oktober, halte ich für sinnvoll, mit und dort aber Forderungen aufzunehmen, die noch mehr Druck auf die Türkei und auf die Beziehung Europa und Türkei ausüben. Das sind jetzt nur mal so ein paar Gedanken, vielleicht nicht ganz zufriedenstellend, aber ja. Also ich fange mal mit dem sozialen Widerstand oder mit den Protesten von arbeitenden Menschen an. Also es gibt ihn, aber er ist marginal. Und es gibt da jetzt auch irgendwie keinen Aufschwung in der letzten Zeit oder so. Man muss sich so ein bisschen anschauen, wie denn die gewerkschaftlichen Organisationsbedingungen sind in der Türkei. In der Türkei darf man sich in Privatbetrieben erst dann organisieren. Das ist ein Gesetz, das die AKP durchgesetzt hat, übrigens mit Unterstützung der Europäischen Union, dass man sich erst dann organisieren kann, wenn man 50% der in einem Betrieb beschäftigten Arbeiter in der Gewerkschaft organisiert hat. De facto führt es dazu, es trifft sich eine gewerkschaftliche Gruppe und sagt, wir versuchen das, und bevor sie es erreicht haben, werden halt die aktiven Köpfe rausgeschmissen und dann hat sich das. Das führt dazu, dass gesellschaftlich gesehen Gewerkschaften, es gibt ja Staatsgewerkschaften, es gibt ja keine Einheitsgewerkschaft wie in Deutschland, dass linke Gewerkschaften, vor allem die Dachverbände KESK und DISK, also einmal die Gewerkschaft der in der Privatwirtschaft Angestellten und einmal die Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten, dass das zum großen Teil auch, also ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, aber dass es eher politische Organisationen sind, politische linke Organisationen, die aber nur sehr wenig Kampfkraft vor allem in den privaten Betrieben halt haben. Also teilweise in staatlichen Betrieben bzw. in Verwaltungsstrukturen gibt es eine gewisse Kampfkraft, aber das ist natürlich sehr beschränkt auf eine gewisse Sphäre der Wirtschaft, wenn überhaupt Wirtschaft. Deshalb gibt es auch fast keine sozialen Proteste. Das muss man also de facto sagen. Was zunimmt ein bisschen, sind so wilde Streiks, eben weil es keine gewerkschaftliche Organisation mehr gibt, dass halt arbeitende Menschen sich spontan organisieren und versuchen, was zu erreichen, aber das verläuft oft im Sande, weil halt die Organisation dahinter führt. Aber ein weiterer Grund für diese geringen sozialen Proteste, da kann man auch drüber diskutieren, das vertrete ich immer, ist, dass die nationale Frage, die Frage des Verhältnisses des türkischen Staates, der türkischen Mehrheitsgesellschaft zu den Kurdinnen und Kurden, dass die nationale Frage die soziale Frage überdeckt. Und solange ein Teil der Türkei sich im Krieg befindet, und das, was in Nordkurdistan passiert, ist ein Krieg, ein sehr asymmetrischer Krieg eines hochgerüsteten, zweitstärksten NATO-Armee der Welt gegen eine Guerilla-Organisation. Aber dass solange dieser Krieg stattfindet, die Gesellschaft und vor allem die arbeitenden Menschen gar keinen Platz zum Atmen haben und zum Entwickeln und Entfalten eigener Kräfte. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Ich vertrete auch die These, dass die Gezi-Proteste jetzt Juni 2013, also genau vor 4 Jahren, dass diese Proteste nur deswegen möglich waren, weil in dieser Zeit Friedensverhandlungen zwischen der kurdischen Freiheitsbewegung und dem türkischen Staat gefunden haben und die Gesellschaft nicht die ganze Zeit beschäftigt war mit da ein Toter, da ein Terrorist in Anführungsstrichen, da ein Anschlag und so weiter und so fort, sondern dass erst dann sich die Widersprüche, die unter der Oberfläche der Gesellschaft brodeln, aufgebrochen sind und sich dann in den Gezi-Protesten manifestiert haben. Das, ja, vielleicht so viel dazu. Aber natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Die ärmsten Teile der türkischen Gesellschaft, Kurden nehme ich mal davon aus, sind ausgegliedert, weil sie davon meistens nicht berücksichtigt werden, aber die ärmsten Teile der türkischen Gesellschaft sind abhängig von der AKP, und zwar nicht abhängig vom türkischen Staat, sondern von der AKP. Die AKP hat ein sehr weit verbreitetes Stiftungsnetzwerk errichtet, und dieses Stiftungsnetzwerk macht mit staatlichen Geldern soziale Arbeit. Also zum Beispiel bekommen die ärmsten 10% der türkischen Familien einen gewissen monatlichen Sozialhilfe. Aber nicht staatliche Sozialhilfe, sondern die ist gekoppelt an diese AKP-Stiftungen und Foundations. Was bedeuten würde, dass wenn die AKP weg ist, dass diese Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und deshalb so krass an der AKP weiterhin noch festhalten wollen, um nicht ihre eigene Lebensgrundlage in Frage zu stellen. Ja, NATO, Türkei, das ist eine schwierige Frage, da bin ich auch nicht so der Experte, muss ich zugeben. Aber ich glaube, es gibt da kein Schwarz oder kein Weiß oder kein Ja oder Nein. Also zum einen arbeitet die USA mit den kurdischen Kräften zusammen, zum anderen sagen sie diese Woche erst, dass dieses Bündnis nur ein taktisches, partielles und zeitweiliges Bündnis ist. Und sie an der strategischen Zusammenarbeit mit der Türkei weiterhin festhalten wollen. Unter anderem, um zu verhindern, dass die Türkei sich zu sehr Richtung Russland und Iran orientiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Russland, das interessiert ist daran, die Türkei aus dem Machtblock der AKP, der NATO herauszubrechen. Und was wir momentan erleben innerhalb der NATO-Strukturen, ist eigentlich sehr interessant. Die Türkei verbleibt in den NATO-Strukturen, aber durch dieses Verbleiben in den NATO-Strukturen verhindert sie ein effektives, in Anführungsstrichen, effektives Arbeiten der NATO-Strukturen. Also sie blockiert sehr viele interne Arbeitsgänge. Die Leute, die sie als neue NATO-Vertreter nach dem Militärputsch hingeschickt haben, sollen lauter inkompetente Leute sein, die kein Englisch sprechen. Das verzögert alles. Dieser ganze Streit auch mit Österreich spiegelt sich in der NATO wieder. Und was könnte es zum Beispiel für Russland Besseres geben als eine lahmgelegte NATO mit der Türkei drin, die dafür sorgen kann, dass sie lahmgelegt bleibt? Das ist natürlich auch eine Verhandlungsmasse, die die Türkei in der Hand hält. Wenn ihr sagt, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, dann blockieren wir die NATO-Arbeit. Und das ist die Frage, wie lange sich die NATO das gefallen lässt oder nicht. Ich bin kein Fan von der NATO, ich will es einfach nur aus dieser Perspektive nochmal darstellen. Genau.
Ja, vielleicht
Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart und so diskutiert habt. Das fand ich sehr schön. Ich würde einfach nur noch mal gerne festhalten, dass was wir in der Türkei sehen, wenn wir mit dem Finger auf die Türkei zeigen, zeigen drei Finger auf uns zurück. Diese Entwicklungen von autoritären Systemen in unterschiedlichster Ausprägung sind nicht nur in der Türkei zu finden, sondern ich glaube, wenn wir nach Ungarn schauen, wenn wir nach Polen schauen, wenn wir uns die Wahl von Trump anschauen, wenn wir uns hier die kommenden Wahlen am 15. Oktober anschauen, dann sind das generelle Entwicklungen einer weltweiten, generelle Ausdrücke einer weltweiten Rechtsentwicklung, und dagegen müssen wir uns stellen. Ich in München, ihr hier in Salzburg, und dabei wünsche ich euch und uns viel Erfolg. Dankeschön.
Termitinitus.org